Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts To Podcast. Ja, ich will direkt einsteigen mit einem ganz enormen, riesigen Dankeschön. Ich bin unglaublich happy, wir sind unglaublich happy und super dankbar für die vielen, vielen Nachrichten, das viele Feedback, die vielen Rückmeldungen, die E-Mails, die Insta-Messages, die Facebook-Nachrichten. Es hat gar nicht aufgehört und wir sind wirklich total überwältigt und sehr dankbar. Ein großes Shoutout an euch alle da draußen und ja, das streichelt auf jeden Fall unsere Seele und motiviert uns gleichzeitig, weiterzumachen. Ja, was mich besonders berührt hat, sind Mails von Eltern von schwarzen Kindern und auch von vielen Schwestern, die mir geschrieben haben. Und ja, das ist wirklich einfach total toll und gibt mir ganz viel zurück. Wir selbst, ja, haben uns immer wieder gefragt, wo wir mit dem Format jetzt hinwollen. Und wir wurden ja auch gefragt von vielen Menschen, was jetzt eigentlich genau unser Plan ist. Und ja, ich oder wir wachsen noch in das Format hinein und wollen ehrlich gesagt schauen, wohin es so wachsen will. In jeder Folge werden bestimmte Fragen wiederkehren und andere werden ganz neu aufkommen, je nachdem, was die jeweilige Frau in ihrem Leben macht oder was sie auch in das Gespräch mitbringen möchte. Fragen, die wiederkehren werden, sind Fragen wie, wo ist unsere Verbindung, unsere schwesterliche Verbindung? Welche Strategien des Widerstands haben wir entwickelt, hat die Frau entwickelt, habe ich entwickelt? Und womit beschäftigen wir uns im Alltag? Und ich werde auch zu Abschluss immer wieder die Frage stellen, welche Botschaft würdest du anderen Schwestern und anderen Frauen gerne mitgeben? Das sind die Dinge, die alle Gespräche verbinden werden. Mal wird es fachlich tiefer gehen, mal wird es lockerer und lustiger zugehen. Und auch Vibes und Dynamiken werden jedes Mal verschieden sein, aber verschieden schön. Und mein Ziel ist es, vor allem authentische, echte Gespräche mit anderen schwarzen Frauen, mit Schwestern zu führen. Und ich möchte auch jedes Mal eine Offenheit behalten, eine Offenheit haben und mich überraschen lassen, wo es hinführt. Und in der Hoffnung, dass ihr euch darauf einlasst und ja, euch mit uns auf diese Gesprächsreisen geht. Ein paar Worte zum Intro, das euch ja ganz vielen von euch so gut gefallen hat. Wir haben uns da auch sehr drüber gefreut über das Feedback. Das Intro ist von Steven. Steven macht auch das Editing des Podcasts und hat das Intro selbst gebaut. Und er spielt da einige Auszüge aus einem Lied, das er selbst geschrieben hat. Das heißt Share the Vibes. Und alle, die schon mal auf dem Bundestreffen waren, hatten vielleicht schon mal das große Glück, dieses Lied von ihm live zu hören. Und es ist wirklich ein sehr schönes und bewegendes Lied. Die Stimme, die ihr hört, das ist die Stimme unseres jüngsten Sohnes. Der ist 8 Jahre alt und der ist besonders stolz, dass er dieses Podcast-Projekt mit seiner Stimme unterstützen darf. Und ja, ich habe viele, viele Fragen von euch bekommen und viele werde ich in folgende Episoden auch mit reinnehmen. Und bin gespannt, vielleicht auch in bestimmte Gespräche mit reinnehmen. Ich möchte heute auf 2 Fragen eingehen. Die erste Frage habe ich 2-mal gestellt bekommen, und zwar war das die Frage, warum ich nicht mit weißen Männern rede. Und die 2. Frage ging sogar noch weiter, warum ich nicht mit weißen, solidarischen Männern rede. Also Männern, die sich selbst schon mit Rassismuskritik und Machtkritik generell auseinandergesetzt haben. Diese Frage wurde auch von 2 weißen Männern selbst gestellt. Und am Anfang musste ich lachen. Und dann merkte ich, wie so über die Tage so ein bisschen Ärger in mir aufstieg. Und dann habe ich mich wiederum geärgert, dass ich mich geärgert habe. Und dass mich das überhaupt so viel beschäftigt. Und dann habe ich hin und her überlegt und jetzt habe ich beschlossen, mich dazu zu äußern. Ich bin in einer Welt groß geworden, in der die Perspektive des weißen Mannes dominiert hat. Und das in quasi allen Bereichen, die mich umgeben haben. Von der Kultur, die ich konsumiert habe, der Bildung, die ich konsumiert habe, die Medien, die ich konsumiert habe, also Filme, Serien, Talkshows. Also in fast allen Bereichen meines Alltags war diese Perspektive präsent und dominant. Und diese Perspektive wurde mir gar nicht als Perspektive vorgestellt, sondern als Status quo, als das, was als gegeben gilt, als rational und als objektiv. Und zur Folge hatte das, dass ich das, diese Perspektive oder diesen Status quo nie hinterfragt habe oder zumindest lange nicht hinterfragt habe. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass meine Perspektive als schwarzes Mädchen und jetzt als schwarze Frau überhaupt valide ist, dass ich eine haben darf, dass ich gehört werden darf. Auch wenn dieser vermeintliche Status quo mich ganz oft ausgeschlossen hat, mich ganz oft, fast immer, nicht mitgedacht hat, mich nicht gemeint hat und ich mich da auch nicht wiedergefunden habe. Und es hat ziemlich lange gedauert und viele Auseinandersetzungen mit anderen schwarzen Frauen vor allem oder auch mit schwarzen Männern oder mit weißen solidarischen Menschen, mit Literatur, mit Gesprächen, durch Zuhören und so weiter, dass ich meine eigene Stimme gefunden habe. Dass ich begriffen habe, dass die weiße männliche Perspektive eine Perspektive ist von vielen. Und zwar die, die sich am mächtigsten darstellt und die, die am lautesten ist. Und dass ich auch begriffen habe, dass nur weil sie am lautesten ist, sie deswegen nicht die wahrste sein muss. Ich habe zum Beispiel Afrikanistik studiert in Leipzig damals und das Wissen über den afrikanischen Kontinent wurde mir vermittelt von weißen Männern. Ich habe International Business in Frankreich studiert und alle Fächer bis auf ein Fach wurden von weißen Männern unterrichtet. Ich hatte dort auch ein Fach, das hieß Intercultural Competence oder so ähnlich, also interkulturelle Kompetenzen, wo wir ein Gespräch über Rassismus geführt haben. Und ich erinnere mich, dass 5 weiße Männer über Rassismus diskutiert haben, über meine Erfahrungen gesprochen haben. Und ich saß in diesem Raum und habe einmal versucht, was zu sagen. Und mir kamen die Tränen und ich war total emotional. Und ich hatte das Gefühl, meine Perspektive hat keinen Raum, ist nicht valide, ist nicht erlaubt. Und Tatsache ist, dass ich natürlich mit vielen weißen Männern spreche, täglich. In meiner Familie, in meiner Arbeit. Ich habe familiär, ich habe einen weißen Stiefvater, ich habe einen weißen Großvater und beide liebe ich sehr. Und in meinen Workshops sind oft weiße Männer und ich habe weiße männliche Freunde. Und was ich kritisiere, ist auch gar nicht unbedingt die Individuen, sondern was ich kritisiere, ist das System von weißer Männlichkeit. Und ich weiß, dass auch viele Individuen, die in diesem System weiße Männlichkeit sozialisiert werden, auch unter weißer Männlichkeit leiden. Also auch weiße Männer. Und ich habe mich aber entschlossen, dass ich dieses Format, diese 60 Minuten im Monat mit Menschen sprechen möchte, die wie ich in dieser weiß dominierten Mehrheitsgesellschaft groß geworden sind und die trotz des erlebten Rassismus und auch Sexismus lieben und leben und erfinden und kreieren und lachen und weinen auch und sich auch ohnmächtig fühlen und wütend sind. Und ich möchte diese Gespräche mit diesen Menschen führen und für diese 60 Minuten im Monat ist die Perspektive von weißen Männern nicht eingeladen. Und on a side note, weiße solidarische Männer, die ich auch durchaus kenne, die sich quasi machtkritisch auseinandergesetzt haben, die würden mir diese Frage, warum ich nicht mit weißen Männern rede, nicht fragen. Die würden sich freuen für uns, die würden uns unterstützen, uns supporten und vor allen Dingen würden sie unseren Gesprächen zuhören und wissen, dass sie von unserer Perspektive ganz viel lernen können und dass das eine wichtige, valide Perspektive ist. Und das gibt mir gleich noch den Anlass, über die nächste, zweite Frage zu sprechen. Und das war die Frage, was ich mit dem Wort Schwestern meine. Schwestern oder auch Brüder oder generell Geschwister, Sternchen, sind Menschen, die in einem rassistischen, sexistischen, heteronormativen Kontext Welt groß werden und ihre Widerstandsstrategien in dieser Welt finden und ihren Platz in dieser Welt finden. Und mit denen ich Rassismuserfahrungen teile und eben auch Widerstandsgeschichte teile. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem 8-jährigen Sohn über den Begriff Schwarz und auch über den Begriff Schwester und Bruder. Und nachdem ich so eine Weile erklärt habe, sagte er dann: Mama, jetzt habe ich es verstanden. Es ist, glaube ich, so, also ich stelle mir das so vor, dass wir schwarzen Menschen alle im Kreis stehen und uns an den Händen halten und gemeinsam laut sagen, wir geben nicht auf. Und ich muss ehrlich sagen, das war die beste und schönste und berührendste Definition, die ich kenne. Und mit dieser kurzen Anekdote möchte ich überleiten zu dem heutigen Gespräch mit meiner heutigen Schwester. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr könnt mir wie immer, oder wir freuen uns wie immer über Nachrichten von euch, über Rückmeldungen von euch. Schreibt mir auf Instagram, Facebook, E-Mail und so weiter. Aber jetzt genießt erstmal das Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, und da sitze ich schon wieder auf meiner Couch. Und neben mir sitzt, ganz großer Trommelwirbel, die wunderbare, amazing Stephanie Kaff. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei mir auf der Couch.
Vielen Dank. Super, dass ich hier sein kann jetzt endlich.
Ah, wie schön. Also ich freue mich total. Auch wir sind wieder aufgeregt.
Ja, super aufgeregt.
Ja, und angespannt und positiv angespannt. Ich würde dich erstmal vorstellen, für die wenigen, die dich noch nicht kennen werden. Okay. Und zwar, Stephanie ist Diplompsychologin, sie ist systemische Therapeutin, du bist Paartherapeutin und du bist Mitbegründerin der Online-Plattform My Urbanology.
Genau. Ja,
super. Alles. Genau, über die Online-Plattform werden wir später auch länger noch reden. Bin ich noch ganz gespannt, freue mich drauf. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt, wo uns unsere Gedanken hintragen.
Ja, voll, ich auch. Ja, wir haben ganz, ganz viel uns überlegt, worüber wir reden wollen. Ein langes Line-up und mal gucken, wie weit wir kommen. Oft kommt ja dann auch noch mehr dazu. Ich dachte, wir fangen einfach da an, wo auch unsere Freundschaft angefangen hat. So, macht ja, ja eigentlich erstmal Sinn. Idee. Wie haben wir uns kennengelernt? Willst du vielleicht zuerst davon erzählen?
Also ich habe dich, ich habe ja bei einer Beratungsstelle gearbeitet, bei OPRA. Das ist eine psychologische Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer Gewalt. Und dort habe ich schon von dir gehört gehabt, weil dein Buch Exit Racism da, glaube ich, recht zeitnah dann rausgekommen war und einige hatten es schon gelesen, manche noch nicht. Und ich glaube, ich hatte es tatsächlich auch schon und war auch total begeistert und habe halt immer mal wieder von dir gehört. Aber dann habe ich zusammen mit Sanjita Basu und Nuran Yigit von Kids, Kinder vor Diskriminierung schützen und Sanjita Basu von Reach Out zusammen einen Empowerment-Workshop für schwarze Kinder und Kids of Color gestaltet. Und ja, da bist du mir dann das erste Mal begegnet, als du deinen Sohn abgeholt hast. Und da war ich natürlich auch super aufgeregt. Ich weiß noch, dass ich so ganz arg dich angeguckt habe, weil ich dachte, ah, das ist sie. So, wie ist sie denn so? Ne? So, oh, eine Autorin. Und dann weiß ich noch, dass ich geguckt hatte, wie alt du bist. Und du warst, glaube ich, nur ein Jahr älter als ich oder so. Und dachte so, oh nee, die hat schon ein Buch geschrieben. So, boah, du bist voll hinterher. Ja, aber ich habe mich total gefreut, dich da zu sehen. Und ja, irgendwie war da irgendwie schon eine Verbindung da.
Ja, voll. So habe ich das auch total wahrgenommen. Also mein jüngster Sohn, ich glaube, der war damals, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 6, 5, 6, keine Ahnung, so um den Dreh, hat an diesem Empowerment-Workshop teilnehmen dürfen. Ich glaube, Jonathan Akins war auch dabei.
Genau.
Ich glaube, darüber bin ich dann auch da reingekommen, weil mein Sohn den auch absolut liebt und toll findet.
Ja, ich finde ihn auch
so
super.
Ein absolutes Role Model für ihn ist. Und ja, der hat ihm auch total gut getan, dieser Workshop. Und ich weiß noch, genau, Genau, ich habe es noch vor Augen, wie wir dann so standen und beide laut gelacht haben und uns voll gefreut haben, weil ich hatte dich auch schon online so wie kennengelernt, so wie das ja heute jetzt ganz häufig ist.
Ne? Ja, dass man genau, Leute, dass man sich schon über Insta oder Facebook oder sonst wo sieht und auch irgendwie schon das Gefühl hat, dass man diejenigen Personen wirklich schon kennt oder Teil ihres Lebens ist, ohne dass man sie je gesehen hat. Das geht mir auch so.
Total, und ich bin ja auch, freue mich immer irgendwie, Schwestern kennenzulernen, und das war eben auch bei dir total wunderschön und super. Ich finde es gut, wenn wir kurz nach gleich nochmal auf Empowerment eingehen, aber vorab will ich noch, was mir auch noch einfällt ist, also seitdem haben wir uns immer wieder gesehen und wir sehen uns auch privat, unsere Kinder kennen sich und du bist auf meinen Geburtstagspartys.
Genau, ich komme jedes Jahr zu deinem Geburtstag.
Und wir gehen zusammen in den Park und wie auch immer. Und was auch total für uns ja total wichtig ist, mein Mann und ich, wir haben 1,5 Jahre eine Wohnung gesucht. Mhm. Alle Berliner, BerlinerInnen, die Wohnung suchen, wissen, was das von der Tortur ist momentan. Mhm. Und wir haben durch dich tatsächlich unsere wunderbare Wohnung jetzt bekommen hier in Kreuzberg. Und das ist auch ein politisches Thema, weil du als schwarze Person dazu noch selbstständig ja, oder zwei schwarze Menschen, beide selbstständig, da ist die Chance, eine Wohnung zu bekommen, auch nochmal eine ganz andere.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch deinen Aufruf, du hattest damals auf jeden Fall öfters einen Aufruf gestartet, auch innerhalb der Community, was ich auch super gut fand, weil ich echt dachte, ah cool, dass du Puka diese Möglichkeit so für sich nutzt, ne, dass wir uns auch gegenseitig da unterstützen in dem Punkt. Und tatsächlich war eine gute Bekannte von mir gerade, die wollten umziehen und dann hat sie mir eben von der Wohnung erzählt und da dachte ich so, ah, das sind auch wirklich so total solidarische Leute und da dachte ich so, ah, das werde ich auf jeden Fall sofort einbringen und war mir auch sicher, dass ihr da gut aufgehoben seid. Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn man dann vermittelt, kann man dann da auch mit Sicherheit sagen, das wird bestimmt gut. Ja. So.
Nee, und das war wirklich total der Glücksgriff. Da werde ich dir für immer dankbar sein.
Das ist schön, das freut mich.
Ja, genau, kurz zum Thema Empowerment. Mhm. Empowerment ist ein Begriff, der kam als Begriff, sage ich mal, in mein Leben. Ich schätze, da war ich Mitte, Ende 20, also gar nicht so sehr lange her. Bestimmt habe ich bestimmte Aspekte von Empowerment schon vorher in meinem Leben gehabt, aber hätte es nicht so genannt. Ja, für mich ist Empowerment Stärkung. Es ist aber auch Selbststärkung. Und für mich fokussiert sich Empowerment sehr so auf dieses eigene Ressourcen anzapfen können. Also einen Rahmen zu haben, einen Kontext zu haben, wo ich es schaffe, als schwarzer Mensch in einer weißen Mehrheitsgesellschaft so nah wie möglich an mich ranzukommen. Also ich erlebe es so, dass wir als schwarze Menschen oft permanent unter so einem White Gaze leben, also so einem weißen Blick, der uns sagt, wer wir sind und wie wir sind und der uns, wo wir ganz viel so im Reaktionsmodus leben. Und Empowerment ist für mich ein Raum, wo ich das nicht mehr so doll muss.
Ja.
Und wo ich irgendwie auch eine Mehrheitserfahrung habe und wo ich entspannen kann.
Ja.
Wie würdest du für dich Empowerment beschreiben?
Also ich muss sagen, wo du das gerade gesagt hast, dass du das erst so Ende der 20er kennengelernt hast sozusagen, so als Begriff und darüber dir Gedanken gemacht hast, da war ich noch später dran, weil ich tatsächlich, ich habe 2016 angefangen, in dieser besagten Beratungsstelle zu arbeiten und bis dahin, ja, hatte ich eben so meine Strategien, wie ich hier so durchkomme, wie ich die Dinge betrachte. Aber dadurch, dass ich eben Eben Low war mein Projektleiter sozusagen, auch ein schwarzer Mann, und der total viel mit mir reflektiert hat sozusagen über diese ganzen Themen. Und natürlich gab es ganz viel das Thema Empowerment, Workshops, Angebote und Sonstiges. Und da hatte ich in ihm aber auch total den guten Lehrer, weil einerseits habe ich verstanden, also und würde mit dir mitgehen, es sind Strategien, um die Selbstwirksamkeit zu steigern, das eigene Wirken sozusagen wieder zu spüren, wo kann ich für mich Einfluss nehmen, dass ich nicht nur reagiere, was du gerade gesagt hast, sondern selber auch bestimmen kann, wie ich Dialoge und Räume und Sonstiges gestalten kann. Er hat aber auch immer so mit mir kritisch reflektiert, bis wohin kann Empowerment überhaupt eben in so einer Gesellschaft auch funktionieren, weil er die Erfahrung mit mir geteilt hat, dass es viele Empowerment-Workshops gibt, wo aber auch dann Person of Color oder schwarze Menschen eine Enttäuschung haben, weil sie merken, sie sind trotzdem in diesem Empowerment sehr auf sich oft zurückgeworfen. Es geht dann viel um die Arbeit an sich selbst oder natürlich auch das Vernetzen und so, aber dieser eine letzte Schritt sozusagen, auch eine politische Teilhabe zu haben, um die Strukturen ändern zu können. Ne? Da ist natürlich, wissen wir alle, oft sehr viel mehr zu nötig und da sind auch viele Blockaden, die uns da in den Weg gelegt werden. Und deswegen habe ich das so immer unter diesem Aspekt Empowerment verstanden, dass es was ist, was wir selber für uns nutzen und tun können, in Anbetracht der Strukturen, in denen wir eben leben und die wir nicht eben eigenmächtig oft auch ändern können.
Ja. Was mir da gerade noch einfällt, ich komme gerade frisch von einem Workshop mit einer Zielgruppe, mit der ich auch schon sehr lange arbeite, also bestimmt 5-6 Jahre. Das waren Adoptiveltern von schwarzen Kindern. Das sind mehrheitlich weiße Adoptiveltern und von schwarzen Kindern. Und diesmal war das so, das machen wir einmal im Jahr mit dieser Organisation, dass während mein Mann und ich mit den Eltern arbeiten, arbeiten zwei Empowerment-TrainerInnen mit den Kindern.
Ja,
und das ist wahnsinnig toll für die Kinder und die sind aufgeblüht und es war ein ganz wichtiger Space und gleichzeitig war der Abschied mega hart. Und da habe ich auch so nochmal hinterfragt, inwiefern Empowerment eben auch etwas sein muss, was dann eine Kontinuität hat, weil diese schwarzen Kinder dann am Ende natürlich realisiert haben, huch, und jetzt geht's wieder in die weiße Welt. Jetzt ist es irgendwie, stehe ich da und hat Mehrheitserfahrung und auf einmal, bam, fahre ich wieder in meinen anderen Kontext und da sind bitterliche Tränen auch geflossen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und das heißt überhaupt nicht, dass ich gegen Empowerment bin, gar nicht, aber dass es etwas ist, was wirklich Kontinuität haben muss und ich halt gesehen habe bei unserem Sohn, der hat im Alltag diese Strukturen, der weiß irgendwie, nächste Woche ist wieder Treffen XY, der weiß, er kann mit uns reden, dass das eben auch nochmal dazu gedacht werden. Es ist nicht nur ein punktuelles Setting. So.
Es sollte kein punktuelles Setting sein und ich verstehe es total, dass da Tränen geflossen sind, weil diese Sehnsucht ist ja auch so groß, sich einfach zu verbinden und so gesehen zu werden, wie man ist und eben das alles abschütteln zu können, dass man sich nur Stereotypen bewegt, sondern wirklich als Individuum da sich frei entfalten kann.
Ja.
Und deswegen verstehe ich das total. Ne? Und ich denke auch und wünsche mir auch, dass es da noch Formate gibt oder entwickelt werden, wo sowas auch für viele Kinder möglich wird in Zukunft. Ja.
Und es wird ja immer mehr und gleichzeitig leben wir aber auch, wir jetzt in Berlin natürlich, in einer Bubble, wo es sehr viel gibt.
Ja. Auf jeden
Fall. Aber es gibt halt viele Kinder, die im Dorf leben oder in kleineren Städten und die das eben nicht haben. Zurück zu uns.
Ja. Kurzer Schwenk.
Immer gut zurück zu uns. Aber das ist eigentlich trotzdem gleich am Thema. Also mit meiner letzten Gästin, Katja, die du ja auch kennst, Katja Musafiri, haben wir über unsere Politisierung gesprochen. Politisierung ist ein fancy Begriff dafür, für diesen Prozess, wenn schwarze Menschen beginnen, sich mit ihrer eigenen Positionierung in der weißen Welt auseinanderzusetzen, zu verstehen, hey, das ist nicht nur ich habe irgendwie ein individuelles Problem, sondern es ist eine Kollektiverfahrung und das heißt Rassismus und so weiter und so fort. Und mich würde interessieren, wie deine Politisierung war, Katjas, und meine hat primär in Ostdeutschland stattgefunden.
Also ich möchte ganz kurz so eine Aussage von meinem Vater eigentlich zitieren. Ich hatte neulich mit ihm ein Telefonat und habe ihm halt so erzählt, was ich mittlerweile alles mache und organisiere und sonstiges. Und dann hat er laut aufgelacht und hat gesagt, kannst du dich erinnern, als du so 6 Jahre alt warst und ich dich zur Schule gebracht habe, habe ich dir gesagt, ne, solange nur ein bisschen schwarzes Blut durch deine Adern fließt, du bist eine schwarze Person. Und ich habe gesagt, nein, ich bin noch nicht schwarz, habe ich gesagt. Und er so, okay, ich weiß, du wirst es eines Tages verstehen. Und deswegen hat er laut aufgelacht und hat dann gesagt, jetzt hast du es verstanden.
Oh,
das hat jetzt, wie alt bin ich? Es hat jetzt 37 20 Jahre, also gedauert sozusagen, dass ich mit ihm das auch dann so teilen konnte. Ja. Also da waren ganz viel Barrieren und andere Geschichten, die mir rund um das Schwarzsein oder auch nicht Schwarzsein erzählt wurden, weil ich eben eigentlich vornehmlich in meiner weißen Familie, der Mutter, groß geworden bin. Mhm. Und
wo in Deutschland?
In Süddeutschland bin ich groß geworden. Und meine Mutter hatte zwar auch schwarze Männer als Partner, aber die wurden eigentlich ganz stark in diesem rassistischen Korsett und Stereotyp auch innerhalb der Partnerschaft einfach gesehen. Und ich bin einfach damit groß geworden, dass mir gesagt wurde, ich wäre ja so light-skinned und deswegen bin ich nicht schwarz. Mhm. Und die Männer, ja, das sind im Grunde einfach auch Männer, ja, die sind für bestimmte Sachen gut, aber im Grunde ist da jetzt nie der Wunsch, sich wirklich zu verbinden oder, ne? Also da waren ganz schlimme Stereotypen, mit denen ich groß geworden bin, und deswegen hat das auch richtig lang, also es hat alles in mir gearbeitet, und ich hatte auch, also habe mit rassistischem Mobbing in der Grundschule schon und auch in der späteren Schule zu tun gehabt, war da auch eine Einzelkämpferin, was bestimmt viele von uns kennen, also ja. Dass ich dann tatsächlich, ja, keine Ahnung, Ohrfeigen oder sonstiges verteilt habe, also wirklich alle Register ziehen musste, ne? Von Petzen über Ohrfeige, über natürlich auch traurig sein und alleine damit sein und so, ne? was viele von uns sicherlich kennen. Und ja, habe mich, glaube ich, aber trotzdem damit abgefunden, ne? Das ist so, also ich war als Jugendliche war ich in einer Gruppe von schwarzen Jungs viel unterwegs. Mädchen waren da gar nicht so dabei, aber schwarze Jungs. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, aber dadurch durch dieses starke Stereotyp, das meine Familie da hatte sozusagen, wurde das auch nicht besonders gern gesehen und hat sich dann auch wieder so ein bisschen aufgelöst nach einer Zeit. Und dann war ich erstmal sehr lange nur alleine auch in weißen Kontexten unterwegs. Ich habe eine beste Freundin, deren Eltern kommen aus Indonesien, die ist auch so dark-skinned. So, da hatte ich so ein bisschen eine Person, wo ich mich so ein bisschen ähnlich gefühlt habe, muss ich sagen, wobei sie das zum Beispiel gar nicht reflektiert hat und bis heute auch keine Rolle für sie spielt.
Ganz, ganz kurz will ich nur die beiden Begriffe Light Skin und Dark Skin, die du jetzt benutzt hast, die wir selbst, also die ich auch relativ selbstverständlich benutze. Genau, also Light Skin bedeutet eben eine hellere Haut zu haben,
und helleren Hautton,
Dark Skin, genau, einen dunkleren Hautton als schwarze Person. Und damit gehen natürlich auch unterschiedliche Zuschreibungen einher, genau, und auch eine unterschiedliche Privilegierung. Also ich bin auch Light-Skin, schwarze Person, und habe damit eben Privilegien gegenüber Dark-Skin-Personen
Beispiel. Ja, genau. Und und dann habe ich mich, als ich dann nach Berlin kam zum Studieren, war ich vornehmlich weiterhin in weißen Kontexten unterwegs. Auch berufsbedingt, muss man sagen, weil es wirklich in der Landschaft der Psychologen oder überhaupt so sozialen Gesundheitslandschaft einfach ganz wenige People of Color gibt und schwarze Menschen.
Genau, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber.
Genau, und tatsächlich sage ich das deshalb, weil es gab dann eben diesen einen Tag, ich habe 10 Jahre eigentlich in einer Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, und es gab einen Tag, da mich eine E-Mail quasi in mein Postfach reinflatterte, und da stand eben, dass explizit schwarze Menschen und People of Color auch eingeladen werden, sich zu bewerben. Und das war ein richtig krasser Moment für mich, weil ich habe wie so alles stehen und liegen lassen, weil ich dachte, es war eine Psychologenstelle, und ich dachte so, das habe ich noch nie gesehen, und das hat mich so abgeholt an so einer, deswegen meinte ich vorhin dieser Sehnsucht, das hat mich so in so einer tiefen Sehnsucht abgeholt, und die Stellenbeschreibung, also alles hat auch gepasst. Ne?
Du warst gemeint.
Ja, aber ich habe mich gemeint gefühlt.
Sichtbar.
Genau, ich habe mich sichtbar gefühlt, und ich sage das deshalb, weil das auch oft die Frage ist, wenn um Rekrutierung geht oder so, Opferberatungsstellen überlegen, wie können sie mehr People of Color, schwarze Menschen reinkriegen, um auch Berater oder Beraterin zu sein, wieder für schwarze als Mensch oder People of Color, und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Element, dass man es sichtbar macht, dass man diese Menschen also selber auch anspricht.
Ja.
Ne? Und dann, als ich dann da 2016 angefangen habe, eben in einem Kontext, wo schwarze Menschen waren und weiße Menschen, die sehr reflektiert waren und auch sehr solidarisch, da habe ich gemerkt, so, ach krass, also jetzt hat sich für mich der Kreis geschlossen.
Ja.
So.
Ja. Obwohl natürlich eine Politisierung auch etwas ist, was nicht aufhört. Also so, ich wollte jetzt für mich, das habe ich ja auch so getan, okay, ich bin jetzt politisiert, jetzt dann. Ja. Ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall. Also ich sage immer, dass ich viel mehr Fragen als Antworten habe. Ja. Und das ist so ein bisschen wie so ein Aufwachen und ganz viel begreifen und auch begreifen, dass man ganz viel nicht begreift. Also nur, dass es jetzt nicht so rüberkommt.
Das meinte ich jetzt auch nicht damit, sondern da war so für mich aber der erste Moment nach ganz, ganz vielen Jahrzehnten, muss man fast sagen, wo ich das Gefühl hatte, hier werde ich wirklich gesehen und hier kann ich mich auch auf diese Reise begeben, weißt du, ohne Angst, dass das wieder invalidiert wird, was ich fühle. Also da war dieser Space, wo ich das besprechen konnte, wo ich mich auch mit meinen verinnerlichten inneren Rassismen äußern konnte, ohne dass ich, also wo ich wusste, dass ich dafür nicht abgestraft würde oder so, sondern dass ich alles in mir rauslassen kann, was sich da verfestigt hat und das reflektieren kann gemeinsam. Ja. Ne, woher was kommt und warum man gewisse Bilder über sich oder auch andere Menschen hat und so.
Also das ist auch nochmal, also danke, dass du diese Geschichte teilst, weil das unterstreicht einfach nochmal, wie wichtig es ist, auch durch Sprache Menschen sichtbar zu machen.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Ja, also wer nicht mitgesprochen wird, wird auch nicht mitgedacht und fühlt sich dementsprechend auch nicht angesprochen.
Ja.
Und das ist so krass, wie das für dich so viel ausgelöst hat. Und
also total.
Es ist total logisch, aber es ist, finde ich, nochmal ganz anschaulich, wie du das jetzt so erzählt hast. Hm. Ein ganz anderer, oder überhaupt nicht ein ganz anderer, aber ein wichtiger Aspekt, über den wir heute sprechen wollen, ist deine Arbeit.
Mhm.
Und dazu will ich erzählen, dass warum du, also aus ganz vielen Gründen, aber warum du aus einem ganz bestimmten Grund aus unserem Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken bist, ist, dass du uns ja auch, ich würde sagen, therapeutisch
supervidierst.
Supervidierst. Genau, wow. Also du bist unsere Supervisorin und unterstützt uns therapeutisch durch diese Welt zu gehen. Ich habe gemerkt, nachdem ich diese Arbeit seit 2012 mache, ich habe sie ja erst viele Jahre alleine gemacht, dann mache ich sie jetzt zu zweit mit Steven und das ist eine Arbeit, die mir ganz viel gibt und wo ich ganz viel lerne und wo ich ganz viel wachse und gleichzeitig ist es auch eine Arbeit, die sehr anstrengend ist, die sehr viel an meine Ressourcen zehrt und aufgrund von Zeit schaffe ich dann auch nicht so viel Self-Care oder Empowerment, wie ich denn gerne möchte.
Mhm.
Und ich glaube, meine persönliche größte Baustelle ist auch das Thema, dass, also egal wie viel ich jetzt arbeite, wie viele Workshops ich mache, ich werde nie dafür sorgen können, dass meine Kinder keinen Rassismus erleben.
Mhm.
Ne? Und das weiß ich natürlich kognitiv, aber gefühlt immer wieder da ranzustoßen, ist total krass und ist total für mich total schwierig und es fühlt sich so sehr ohnmächtig an.
Mhm.
Und dadurch, dass mich das dann sehr belastet hat, war ich auf der Suche nach Unterstützung.
Mhm.
Und für mich war klar, ich brauche eine schwarze Person, die mich unterstützt.
Mhm.
Dadurch sind wir auch aufeinander gekommen quasi, oder ich auf dich, und du unterstützt uns jetzt seit einiger Zeit. Und es ist total heilend und es ist total Wahnsinn und es ist total super. Deine Hauptklientinnen, Patientinnen, Klientinnen, sind schwarze Menschen, oder?
Ja. Ja, ich habe mittlerweile hat sich das wirklich so ergeben, dass ich ganz viele Anfragen habe von schwarzen Menschen, von schwarzen Frauen, aber auch von schwarzen Männern jetzt wieder teilweise, die eben auch mir oftmals schon in den Mails, wenn sie Anfragen stellt, von ihren Erfahrungen berichten, also auch rund um das Thema Rassismus und wo sie sich da gerade befinden und was da auch gerade vielleicht die Themen und Probleme sind, die damit einhergehen in ihrem Leben. Sie kommen auch oftmals noch wegen anderer Themen, die auch in die Vergangenheit oft gehen oder wollen eben jetzt gestärkt werden für bestimmte Dinge, die sie vorhaben. Ja, und ich telefoniere dann meistens nochmal mit den Personen, ja, weil es auch immer darum geht, mir ist es auch wichtig, ne? Ich bin eine schwarze Therapeutin und ich sage auch, ich mache rassismussensible Therapie oder nehme das zumindest vor. gleichzeitig ist es mir wichtig, noch mit den Personen auch vorher zu sprechen, was ihre Vorstellungen sind, ihre Erwartungen sind, weil wir ja auch in die Versuchung geraten, quasi auch wieder Sachen zu reproduzieren, wenn wir denken, nur weil die Person jetzt schwarz ist, ist sie repräsentativ für mich oder für die ganze Gruppe. Und auch das würde mir ja einen Druck aufladen, den ich natürlich nicht befriedigen kann oder auch nicht haben, also tragen kann und möchte. Und deswegen ist mir wichtig, nochmal vorher darüber zu sprechen, weil es gibt einfach, es gibt weiße Therapeutinnen, also Therapeuten, Therapeutinnen, die sehr solidarisch sind, die sehr rassismussensibel arbeiten, denke ich.
Denke ich.
Also zumindest weiß ich, dass bei manchen Personen Offenheit besteht. Ich denke, woran, da kommen wir wieder so zum Thema Empowerment, was ich immer versuche mit den Personen, wenn sie zum Beispiel sagen, ich brauche aber eine Kassenabrechnung, weil ich ja derzeit nicht über Kasse abrechne, dass ich sage, okay, wir können uns trotzdem darauf vorbereiten, ne, wenn sie ihnen zu einem weißen Therapeuten oder zu einer weißen Therapeutin gehen, was ist ihnen wichtig, womit wollen sie reingehen, was von diesen Themen wollen sie auch gleich mit einbringen, so ein Stück weit, damit die sehen können, habe ich Lust mit dieser Person diesen Prozess zu gehen oder nicht, weil das, finde ich, spürt man oft auch sehr intuitiv, oder zumindest kann man es auch im Rahmen dieser 5 probatorischen Sitzungen schon ein Stück weit sehen und entscheiden, ist das eine Person, bei der es einfach für mich super anstrengend ist, das Thema Rassismus zu thematisieren, und kommt Abwehr oder Abwertung oder sonstiges, oder habe ich das Gefühl, okay, die weiß jetzt vielleicht nicht 100%, wovon ich spreche, aber die ist total offen und versucht wirklich diesen Weg mit mir zu gehen, und da merke ich auch, dass diese Investition für mich sich okay anfühlt, ne? Weil ich sage immer zu den Leuten, letztendlich geht alles darum, selbstbestimmt zu gucken, inwiefern möchte ich gerade in diese Person oder in meine Umgebung was investieren.
Also was auf jeden Fall der Fall ist, ist, es gibt nicht viele TherapeutInnen, von denen man also sicher weiß, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist immer so ein Gambling. Und ich weiß auch, dass dein Name in aller Munde ist, wenn das Thema Therapie aufkommt.
Nee, wirklich?
absolut, ja. Der absolute Tipp, weil es eben auch, ja, es gibt wenig schwarze PsychologInnen. Also es, natürlich gibt es sie, aber die muss man kennen, man muss wissen, wo sie sind. Und gleichzeitig auch welche, die tatsächlich auch rassismussensibel dann arbeiten. Ich habe letztens auf Instagram gelesen bei dem Account Decolonized Therapy. Und da habe ich was zusammengefasst gelesen, was ich schon für mich so ganz lange spüre. Also ich, wenn ich Heilung suche oder wenn ich Burnout habe, Stress habe, wie auch immer Symptome habe, dann sind die verknüpft mit Rassismus. Rassismus ist nicht immer das Erste, was Thema ist, aber es ist verknüpft damit. Und ich kann das, wenn ich Heilung suche, nicht voneinander loslösen. Und deswegen ist es für mich wichtig, wenn ich Heilung suche, dass diese Person eben auch Rassismus mitdenkt und eben nicht wegdiskutiert. Und das ist ja das, was oft passiert. Und da habe ich was gefunden, was mir gefallen hat, und zwar, oder gefallen hat, das gefällt mir nicht, aber was gut formuliert war, und zwar, dass weiße Therapie sich fokussiert auf eine individuelle Erfahrung und auf eine individuelle Heilung. Und dass weiße Therapie eben auch glaubt, dass Traumaerfahrungen individuell sind. Mit weißer Therapie meine ich jetzt nicht per se alle weißen TherapeutInnen, sondern die, die sich eben nicht rassismuskritisch auseinandergesetzt haben. Und dass quasi ausgeblendet wird, dass die Erfahrung von schwarzen Menschen in einem weißen System eine systemische Ungerechtigkeit ist, also eine gesellschaftliche Schieflage. Die natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Form von Ohnmacht heraus fordert. Und das, ich fand so diesen Satz schön oder bemerkenswert auf Englisch, der heißt Holding Fear and Rage for the Collective. Das ist das, was wir als schwarze Menschen machen und das wir ja auch Trauma mitbringen aus den Generationen vor uns.
So ist es.
Und als Beispiel ist es für mich total so, und ich kenne das auch mit, höre das von ganz vielen anderen schwarzen Eltern, wenn mein Kind jetzt in die Schule geht und etwas erlebt, was ich schon erlebt habe, dann kann ich das kognitiv irgendwie verarbeiten, aber ich das retraumatisiert mich total.
Auf jeden Fall.
Und ich gehe in ein Schulgebäude und fühle mich sofort irgendwie innerlich 10 Jahre alt.
Ja.
Und ich brauche dann eben, wenn ich Heilung suche, auch eine Person, der ich das nicht erklären muss oder die mir das nicht noch...
Ja, also ich muss sagen, deswegen fühle ich mich auch in der, ich bin ja systemische Therapeutin, deswegen fühle ich mich auch in der systemischen Therapie zu Hause, weil das tatsächlich in meinen Augen die Therapierichtung ist, die am meisten mit berücksichtigt, dass wir immer Teil eines größeren Systems sind, also zumindest wird das Mikrosystem schon mal komplett mit einbezogen oder auch gedacht. Mhm. Also wenn man zum Beispiel ein Kind hat, das als Symptomträger sozusagen markiert wird, dass halt gesagt wird, das und das Verhalten geht nicht oder was weiß ich, dann denkt die systemische Therapie, diese Person, das Kind sozusagen, hat die Last oder die Aufgabe übernommen, um andere Missstände sichtbar zu machen. Mhm. Also der Symptomträger ist quasi fast der Stärkste im System sozusagen, weil der sich diesen Schuh angezogen hat, diese Last auf sich genommen hat. Und ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr versuche ich auch immer, es noch größer zu denken. Also die mehrgenerationale Perspektive ist in der systemischen Therapie, hat auch immer einen Platz, was ich total wichtig und gut finde. Und ich versuche, also meine Fantasie ist, dass es eines Tages auch Aufstellungen gibt, wo tatsächlich auch Rassismus und Rassismuserfahrungen mit einem Platz haben können in systemischen Aufstellungen.
Ja.
Also diese Aufstellungsarbeit sozusagen, die immer versucht, möglichst viele im System mit einzubeziehen, das finde ich eine der hilfreichsten Mechanismen, auch von dem Individuum alleine wegzukommen, sondern zu gucken, was herum passiert, wer trägt was, wer hat welche Motive.
Und deswegen, weil du das so klar siehst, bräuchten wir dich in jeder Schule dieses Landes, weil ich da gerade auch sehe, wie also diese Vereinzelung von Rassismuserfahrungen, die im Schulsystem zum Beispiel stattfindet. Ja. Also im Schulsystem, wenn Kinder Rassismus erleben, dann wird es ja zu deren individuellen Problem gemacht.
Ja.
Und dann findet ganz oft eine Pathologisierung statt. Also da wird gesagt, das Kind ist schwierig, das Kind hat eine Konzentrationsschwäche, ADHS, ist aggressiv, ist es braucht individuell irgendwie dann eine Therapie oder also jedenfalls an diesem Kind muss irgendwie rumgedoktert werden. Und was halt dann passiert ist, dass quasi überhaupt nicht mitgedacht wird, dass dieses schwarze Kind quasi die Rassismen sichtbar macht, die da existieren in dem System und dann dafür eben aber abgestraft wird vom System. Und es wäre so wichtig, dass quasi LehrerInnen oder Schulpsychologinnen auf jeden Fall wissen, wie krass das ist, Racial Stress zu erleben und wegkommen von diesem Individualisieren hin zu diesem, wie hast du es genannt, systemischen...
Zu diesem systemischen Blick und man weiß eben auch... aus so analytischer Perspektive zum Beispiel, dass Menschen die Tendenz haben, Fakhri Davis zum Beispiel ist ein Psychoanalytiker aus England, der hat sich mit dem Modell des inneren Rassismus auseinandergesetzt und der sagt, was ein Teil der normalen Entwicklung ist, dass Menschen, also die Weißmenschen in der Mehrheitsgesellschaft sozusagen all das, was sie an sich selber auch nicht fühlen wollen, ne? Also auch alle negativen Anteile sozusagen abspalten und ins schwarze Gegenüber projizieren und sich da quasi dann das auch unterdrücken können, beschimpfen können, abwerten können, weil sie es dann nicht selber spüren müssen und sich selber nicht damit auseinandersetzen müssen. Und ich finde diese Perspektive einfach total wichtig, weil der Symptomträger in der Systemik eben derjenige ist, der, wie du beschrieben hast, der das trägt, aber der dann auch dafür abgestraft wird. Und ich finde, was Therapie leisten kann, wenn sie darüber reflektiert ist, ist diese Person, die sich als Symptomträger bereitgestellt hat, ob sie es wollte oder nicht,
zu sagen. Das ist ja nicht immer freiwillig, ne?
Das ist nicht freiwillig. Ja. Aber einfach diese Last ein Stück weit zu nehmen, indem man einfach aufklärt über die Rolle, die die Person im System hat, ne? Und die sie einfach zugeschustert bekommen hat. Und was auch die anderen quasi in dem Zuge machen, um ein Stück weit da auch zu stabilisieren und zu merken, okay, das ist hier nicht meine Schuld, was hier mit mir passiert, sondern.
Absolut.
Sondern die anderen haben einen Gewinn dadurch, dass ich diese Rolle habe.
Ja, und dann denke ich, das passt genau zu etwas, was ich jetzt auch am Wochenende erlebt habe. Und zwar eine weiße Mutter, die mir eben erzählt hat, auch einen Brief dann gezeigt hat von der Schule. Also ihr Kind erlebt genau das. Das erlebt ganz viel Othering, ganz viel Rassismuserfahrung. Es ist das einzige schwarze Kind der Klasse. Und ihre Strategie, damit umzugehen, ist wütend zu werden, zuzuschlagen, aggressiv zu sein. Und es gibt ja unterschiedliche Strategien. Ja. Ich hatte die Strategie, ich halte inne, ich existiere nicht mehr. Wenn ich mich ganz still mache, dann sieht man mich vielleicht nicht mehr. Aber das Kind hat eben diese Strategien. Und die Konsequenz war, dass quasi die LehrerInnen und das gesamte Schulsystem gesagt haben, mit dem Kind ist was nicht okay. Und das, was total absurd war, war in dem Brief steht dann sogar drin, das größte Problem des Kindes ist, dass die Mutter die Hautfarbe des Kindes immer zum Thema macht. Ja? Also das macht ja auch nochmal White Fragility, also weiße Abwehr. Ja, ja. Und das ist so eine Wahnsinns-Opfer-Täter-Umkehr. Ja. Die haut mich um. Ja. Ja? Und dass die im Namen von wissenschaftlichen Beobachtungen oder so einfach getroffen werden kann, so eine Aussage. Wahnsinn.
Ja, ja. Ja, also solche Erzählungen gibt es leider einfach viel zu häufig. Ich bin ja auch in diversen Gruppen oder habe eben Anfragen auch von Eltern und so, wo immer wieder solche Geschichten erzählt werden, wo ich auch teils auch fassungslos bin, muss ich sagen, weil es dann doch so kumuliert dann manchmal ganz schön heftig ist, wenn man das merkt, was unsere Kinder im Alltag erleben, auch schon Kita-Kinder, da sehr viel Abwehr ist. Und ich hatte neulich so einen Workshop, wo es darum ging, für Pädagoginnen, wie mit Kita-Kindern über Rassismus sprechen. Und ich habe wirklich versucht zu sagen, ey Leute, wir können alle ein Stück weit diesen Druck rausnehmen, weil hier geht es nicht um Schuld. Ja, weil hier geht es nicht um Schuld. Weil das ist das Problem. Es stagniert immer an diesem einen Punkt, dass sofort kommen Schuldgefühle hoch, auch teils sehr berechtigt. Gleichzeitig darf es da eben nicht stehen bleiben.
Ja.
Ne? Und da bleibt es aber sehr oft stehen. Und das muss dann das Kind und die Eltern ausbaden und Schulen wechseln und was weiß ich. Wobei es diesen einen Ort ja nicht gibt, wo Menschen eben nicht durch Schuld dann wieder blockieren. Und das ist das, was so schmerzhaft ist, weil die Lösung im Grunde relativ einfach ist. Also das anzuerkennen, sozusagen.
Und es geht um Verantwortung.
Es geht um Verantwortung.
Ja, genau. Und wo du sagst, die Lösung ist relativ einfach. Also wir haben ja auch schon einiges durch, was jetzt Schulkarrieren betrifft. Und meine Kinder haben ganz unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Und wir haben jetzt an der Schule, wo wir sind, mit dem Jüngsten, da ist eine POC-Person, eine Lernbegleiterin, ist eine freie Schule. Und was diese Person macht, das ist eigentlich total einfach, aber es wirkt, es hat eine ganz große Wirkung. Sie hört mich.
Ja.
Sie hört mich, wenn ich sage, ich habe total Angst, dass das und das passiert. Ich mache mir Sorgen deswegen und ich weiß, ich sitze jetzt hier in Obsesse gerade oder wie auch immer, aber ich muss das mit dir teilen. Dann sagt sie, ich höre dich.
Ja.
Sie unterstellt mir nicht, dass ich irgendwie zu sensibel wäre, zu verrückt wäre, sondern sagt, ja, es ist wichtig, dass du mir das sagst. Du kannst immer zu mir kommen.
Ja.
Wir können immer darüber sprechen. Sie bietet gar keine Lösungen.
Ja.
Ja? Das wäre ja auch vermessen. Aber das braucht es gar nicht.
Genau.
Ich möchte, aber allein die Tatsache, dass ich gehört werde und dass wir gehört werden als Familie, mein Kind eben auch gesehen wird und sie auch sieht, was er erlebt, was er gerade trägt auf seinen Schultern, das macht schon einen komplett ganz großen Unterschied. Und
so
das können
es,
Menschen eigentlich relativ einfach.
So ist es, deswegen sage ich, man erwartet immer sonst was, aber tatsächlich ist es so einfach. Ich habe auch den Pädagoginnen gesagt, erstmal geht es darum, diesen Raum zu öffnen, dass es überhaupt gesagt werden darf, dass da nicht so vorkommt, ja, aber, sondern dass da einfach ist so, ja, okay, wir hören sie, wir nehmen sie da wahr an dem Punkt und dann gemeinsam einfach überlegt. So, man kann ja auch zugeben, wissen Sie was, bin mit dem Punkt gerade überfordert. Können wir gemeinsam überlegen, was wir machen können. Aber diese, und das ist so einfach, so simpel und trotzdem findet es so wenig statt.
Genau. Und Es geht überhaupt nicht darum, niemand erwartet Fehlerfreiheit. Und alle Menschen, die Rassismus erleben, wissen und die sich damit auch auseinandersetzen, wissen, dass es keinen Kontext gibt, in dem das nicht wirkt. So ja, also so diese, von dieser Illusion haben wir uns schon ganz lange verabschiedet. Ja. Und mir muss niemand einen rassismusfreien Kontext versprechen. Wenn er das tut, dann laufe ich eh weg, weil ich dann weiß, huch, da kann ich dann gar nicht drüber sprechen. Ja. Und ja. Ja, also es bedingt ganz kleiner Dinge. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Das Thema Haare ist ja auch immer ein großes Thema. Und mein Sohn hat ganz viele verschiedene Frisuren immer wieder und er liebt die auch und er hatte eine neue Frisur und hatte halt die Sorge, dass die Kinder ihn auslachen oder anfassen oder ja, irgendwie Kommentare machen, was ja eine berechtigte Sorge ist für schwarze Menschen, weil es uns ständig passiert. Klar. Und ich habe dann zu der Lehrerin gesagt, also das ist schon 1-2 Jahre her, an einer anderen Schule war das noch, er hat heute eine neue Frisur und es wäre schön, wenn sie ihn unterstützen, da irgendwie umzugehen mit und ihn unterstützen, falls da Grenzüberschreitungen kommen. Mhm. Dann hat sie gesagt, sie achtet drauf, dass alle Kinder, wir gucken nach allen Kindern und alle Kinder haben Haare und alle Kinder, da muss ich mir keine Sorgen machen. So, und hat das so weggelacht. Und ja, also und ganz einfach für sie wäre zu sagen, ja, ich höre Sie, danke für die Information, ich werde mich bemühen und ich werde mit ihm ins Gespräch gehen, Punkt.
Ja, wobei, ja, und das finde ich ganz spannend, weil ich hatte auch neulich eine Klientin, die mir erzählt hat von einer rassistischen Mobbing-Situation im Berufskontext und wie stark ein eigentlich Mann, der sonst immer solidarisch war, sie da unterstützt hat, wie stark er plötzlich bei einem Konflikt in den Rassismus gegangen ist und sie dann da auch ziemlich scharf verletzt hat, also nicht körperlich, aber seelisch. Und da haben wir das so ein bisschen analysiert, wie stark sie auch empfunden werden muss, wenn solche Geschütze aufgefahren werden müssen. Und das gebe ich oft auch zur Reflexion mit. Ja, weil wir schwarze Menschen haben oft eigentlich gelernt, dass wir eigentlich uns relativ wenig rausnehmen dürfen. Ja? Also wir haben oft gar nicht so hohe Erwartungen und Ansprüche, weil wir wissen, okay, wenn ich hier irgendwas passieren darf, ist doch schon mal was. Aber die
ich fühle mich voll ertappt gerade.
Ja, total. Aber die Gegenübertragung ist ja eine ganz andere. Diese Person empfindet einen mit den teils banalsten Fragen und Aussagen schon als dermaßen gefährlich, dass sie da oft solche Register ziehen muss von Abwehr und von gleich wieder irgendwie ins Schema pressen, dass ich das total interessant und wichtig finde, dass wir uns das immer wieder klar machen. Also was da stattfindet auch gegenüber, ohne da jetzt irgendwelche Entschuldigungen zu finden, sondern einfach das wahrzunehmen und zu verstehen, wie krass das empfunden werden muss, dass man, ne, wenn man sich mal in sich selber reinversetzt, was müsste passieren, dass man so einem Menschen gegenüber auftritt, dann müsste man den schon sehr als Feind wahrnehmen. Und das begegnet uns ja tagtäglich.
Und schwarze Menschen werden ja auch schnell als Bedrohung wahrgenommen. Es gibt das Angry Black Women
Es gibt so,
Stereotyp so weiter. Und sobald wir unsere ein bisschen lauter werden oder so, dann kriegen die Leute Angst. Bei schwarzen Männern ist es noch, noch viel stärker. Ja. So. Das ist eine super Überleitung zu einem, weil das sind ja alles sehr schmerzhafte und traurige und schwierige Dinge im Alltag, zum Thema Selbstfürsorge. Mhm. Ich predige das in jedem Workshop. Mhm. Ich mache es selbst viel zu wenig, aber habe den Anspruch, das immer mehr auch zu machen. Eine Sache, eine Methode, die du mir mitgegeben hast im Umgang mit Angst im Kontext von Schule, also bei mir kommt dann ganz, ganz viel Angst immer hoch. Angst um mein Kind, also auch allein bei den Abholsituationen und so, ganz viele Ängste, passiert wieder was, ist wieder was Schlimmes gewesen und so weiter, ist ein Ankerstein. Mhm. Ich durfte mir einen Stein aussuchen und den habe ich quasi immer bei mir in der Hosentasche, den kann ich berühren.
Ja.
Und dann damit einher auch einen schönen Gedanken, den wir gemeinsam in einer unserer Sessions dann uns überlegt haben, wo fühle ich mich beflügelt, wo fühle ich mich beschwingt. Das war jetzt für mich das Rollschuhfahren zusammen mit meinem Mann.
Sehr schön.
Und dass ich das verknüpfe, die Berührung des Steins mit Denken an diesen Moment, wo ich mich frei und beschwingt fühle und das quasi bewusst zu üben in diesem Moment. Und ich muss sagen, also das ist total wertvoll. Ja, das ist so was Kleines auf eine Art, aber es hat eine ganz große Wirkung. Es ist total toll. Bin ich hier sehr dankbar.
Ja, das freut mich. Das sind so kleine Methoden oft.
Ja, und du bist ja auch.
Die sich nutzen kann.
Ja, du bist ja auch Urbanology, du Mitgründerin. Mhm. Erzähl doch mal was von Urbanology, so ein tolles Projekt, so eine tolle Plattform.
Ja, das war die schöne Überleitung, weil da du ja gerade über Selfcare so ein bisschen gesprochen hast, Alina, mit der ich zusammen die Plattform myurbanology.de gegründet habe, hat gerade ein Ideensheet hochgeladen zum Thema Selfcare, wo sie die verschiedenen Ebenen von Selfcare darstellt. Und gibt auch Workshops dazu. Sie hat jetzt im Oktober einen Self-Care-Workshop für Women of Color gegeben und der kam gut an, wurde gut angenommen und deswegen macht sie jetzt im November nochmal einen. Und wir beide...
Da findet man alles dazu auf myurbanology.
Also genau, auf www.myurbanology.de oder .com haben wir verschiedene Rubriken von Health über Business, über Kids und ja, so verschiedene Rubriken.
Role Models auch,
Role
ne?
Models, genau.
Ich bin auch ein davon.
Du bist auch ein Role Model, sogar eins unserer ersten, genau. Weil unsere Grundidee war, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil die Geschichte ist eigentlich eine längere. Ich bin ja als Diplompsychologin habe ich verschiedene Ausbildungen und Fortbildungen gemacht. Wir sind so, als Psychologen machen wir das eigentlich unser Leben lang, sind wir dazu verpflichtet. Und in einer habe ich eben gemerkt, da war dann so die Frage, wie erreicht man einfach eigentlich sein Zielpublikum, also die Menschen, die man dann auch bei sich sitzen haben will. Und da habe ich so damals gemerkt, dass diese Bilder oder Ansprachen auch vom Psychologen oder im Sozialsektor total nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Da ist immer so, ne, wenn du am Ende des Tunnels bist, so nach dem Motto, dann ruf mich an. Aber ich finde das totaler Quatsch. Ich denke, jeder Mensch, der heute in dieser modernen Welt mit all diesen Dingen, die auf uns einprasseln, lebt, sollte genauso wie er regelmäßig zum Friseur geht, Nägel schneiden lässt,
Zahnvorsorge
oder eben auch mal tanzen geht oder was weiß ich. Also alles, was zum Daily Living gehört, dazu gehört für mich auch die Auseinandersetzung mit sich selbst und die Entwicklung von sich selbst. Das sind ganz normale Entwicklungsschritte, die wir alle durchgehen müssen und wo wir eben auch aktiv gucken wollen, wo hole ich mir jetzt so Kraft her, um manche Schritte auch gehen zu können. Deswegen war da damals meine Idee, es muss eine andere Sprache geben, weg von diesen auch stereotypen Begriffen, es muss einen anderen Look geben. Ich bin jung und ich möchte auch, und ich stehe mitten im Leben, ich bin nicht arm dran und nutze aber solche Sachen und möchte auch genau solche Menschen erreichen, die sagen so, ey, mir fehlt nichts, aber ich fände es cool, wenn ich irgendwie noch was für mich mache. So. Und dann habe ich Alina in Facebook gesehen eines Tages und dachte so, das war wirklich eine der ersten schwarzen Frauen. Mittlerweile habe ich jetzt total die Facebook Logarithmus-Bubble, nur mit schwarzen Menschen, aber damals war es die erste schwarze Frau. Damals war sie die erste und ich habe so weitergescrollt, die hatte so einen Webanalysekurs angeboten und ich dachte so, weiß gar nicht, was sie meint, aber habe so weitergescrollt und am nächsten Tag dachte ich so, Anni, die sah aber so sympathisch aus und egal, ich mache das jetzt mal und habe mich dann irgendwie, habe ihr dann eine ganz lange E-Mail geschrieben und ich war selber gerade in Elternzeit und so noch total selber so emotional, so ein bisschen fragil, weil gerade erstes Kind und so. Und sie hat dann irgendwie sofort gesagt, ach, lass doch treffen, kam sie vorbei. Ich weiß noch, dass ich total fix und foxy war an dem Tag, weil ich hatte noch gekocht irgendwie fürs Baby und oder fürs Kleinkind und ich saß total müde an dem Tisch und dachte, oh Gott, wenn die jetzt kommen, die ist so hochpatent und kompetent und ich sitze jetzt hier so total durchgelatscht. Aber sie war so, ja, sie war da und sie war total offen und wir kamen so, sofort gut ins Gespräch und haben dann eben angefangen, diese Idee weiterzudenken und gesagt, ja, was möchten wir eigentlich anbieten, was finden wir cool, was wollten wir schon immer in unserem Leben haben. Und dann irgendwie so parallel, wo ich dann angefangen habe bei Oprah, kam nochmal diese, dass diese schwarze Perspektive noch eine größere Rolle spielt und dann haben wir plötzlich so beide, es ist so uns wie so von Schuppen von den Augen gefallen und gesagt, hey,
das ist es.
Wir sind zwei schwarze Frauen. Das heißt, wir können nicht nur gucken, was ist insgesamt so cool, was wäre es cool zu haben, sondern was hätten wir uns als schwarze Frauen auch immer gewünscht. Und haben dann eben angefangen, so ganz spontan irgendwie Facebook-Gruppen aufzumachen, an der Plattform-Idee weiter zu werkeln, Leute zu interviewen, Sachen draufzuladen. Also einfach auch Angebote vorzustellen oder Menschen vorzustellen, die wir echt cool finden. Jetzt zum Beispiel haben wir Ideensheets entwickelt, ich für Eltern von schwarzen Kindern, Alina in diesem Selfcare-Sektor und wollen die hochstellen und da anbieten. Also wir machen ganz viel so rund um die Plattform und haben eben, aber wollen eben die Menschen auch in Persona treffen und deswegen haben wir eben Business-Events, schwarze Business-Frauen-Events zweimal im Jahr und dann habe ich auch Eltern-Workshops und solche Geschichten. Also wir machen da
ganz die Seite ist auch wirklich Hammer, also sie ist super schön geworden und auch eure Events. Ihr legt ja ganz viel Wert auch, dass es eine schöne Stimmung ist, dass es einfach das Setting stimmt. Ja. Und man merkt, finde ich, so total, dass ihr einfach auch davon ausgegangen seid, was du schon gesagt hast, was brauche ich selber für mich, auch fürs Auge, für die Nase, fürs Herz, für alles.
Ja, die Leute danken uns immer ganz viel, dass wir das machen. Und ich sage immer zu Leuten, ey, ich fühle mich fast schon schlecht, diesen Dank anzunehmen, weil ich mache das im Grunde auch für mich selber. Ja. So ist es nämlich. Und die lachen auch mal ein bisschen über meine Deko und so. Ich verausgabe mich ja da immer voll mit der Deko. Aber ich sage immer, das ist für mich ein Teil von Selfcare.
Absolut.
Dass ich wo reinkomme und das Gefühl habe, so, ich werde hier echt gefeiert. Ich werde hier geliebt. So. Da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben. Ja.
Oh, wie schön. Also alle auf, wer noch nicht da war, schnell zu My Urbanology rüber switchen. Eben auch für Eltern schwarzer Kinder ein Ressourcenpool. Ja. Für alle schwarzen Menschen generell.
Und wir sind noch zu zweit. Also kann ich gleich noch einen Ausruf starten, weil wir tatsächlich, also wenn irgendjemand das richtig mega geil findet und sagt, ich will das supporten mit meiner Zeit und ein bisschen mithelfen, wir wollen die Plattform weiter füllen, wir wollen sie größer machen. Also
super.
Meldet euch gerne.
Ja, meldet euch. Genau, ihr könnt mir schreiben direkt oder der Stefanie Kaff, die ist auch im Internet vertreten. Es ist irre, wir sind schon am Ende der Zeit.
Oh, so schnell.
Wie kann das immer sein?
Oh, ich hätte jetzt auch 2 Stunden weiter machen
können. Das können wir jetzt auch gleich machen, aber dann eben ohne Aufnahme.
Genau.
Liebe Stefanie, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Du hast mein Leben so sehr bereichert als Schwester und ich bin dir so wahnsinnig dankbar dafür, dass es dich gibt und für unsere Verbindung und unsere Connection und deine viele, viele Hilfe im Alltag muss ich ganz oft an diese vielen Tipps und Ideen von dir denken und voll toll und ich freue mich auf eine schöne weitere Zeit. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Vielleicht kannst du einen Satz formulieren und zwar stell dir vor, die ganzen Schwestern, die jetzt zuschauen, klein, ob groß, was wäre deine Message? Was würdest du denen sagen wollen?
Also ich glaube, was bei dieser Frage sofort mir immer hochkommt und was ich eigentlich schon seit Jahren allen Menschen sagen möchte und aber auch immer sage, ist, das ist einfach okay. Es ist ein ganz banaler Satz, dass so wie sie sind, sind sie genau richtig. Mhm. Sie müssen dazu nichts tun.
Yes. Also. Yes. Ja. So wie wir sind, sind wir richtig.
So ist es,
Und das ist der perfekte Schlusssatz. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja. Sei umarmt. ihr Lieben, ihr könnt da ZuhörerInnen da draußen, schreibt uns Fragen, schreibt uns Feedback, meldet euch über Instagram, Facebook und Gmail, also E-Mail meine ich, E-Mail, Gmail. Und ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle Schluss von mir. Out.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoca Ogette. Gespräche unter Schwestern.